Und ich glaube, ganz grosse Themen sind wirklich die Gestaltung dieser Mensch-Maschine-Interaktion. Also wie menschlich soll diese Maschine sein oder eben nicht sein? Wann brauchen wir digitale Tools? Wann wollen wir mit Menschen arbeiten? Also dass wir da auch nicht einfach alles nur noch digital machen, sondern nach wie vor zum Beispiel einen Kundenservice, der eben menschliche Intelligenz beinhaltet.
Wir werden alle immer digitaler. Und damit wächst die Verantwortung. Unternehmen und Organisationen müssen ethisch auf höchstem Niveau operieren, wenn es um den Schutz persönlicher Daten geht. Erinnern Sie sich an den Cambridge Analytica-Skandal? Facebook sammelte heimlich die persönlichen Daten von Millionen von Menschen für politische Zwecke. Nicht zuletzt Donald Trump konnte sich mit Hilfe der Daten 2016 den Einzug ins Weiße Haus sichern. Als der Skandal um Cambridge Analytica aufflog, entdeckte die Öffentlichkeit verblüfft, dass sie mit Hilfe digitaler Werkzeuge manipuliert werden konnte. Das war ein Vertrauensbruch. Seither erwarten informierte Menschen, dass sich Firmen in diesem Bereich glaubwürdig und transparent zeigen. Ich heiße Nicoletta Cimino und in diesem Podcast erforschen wir die Herausforderungen des nachhaltigen Finanzwesens. In dieser Folge geht es um die digitale Verantwortung von Unternehmen. Und um dieses Thema differenziert und aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen, traf meine Kollegin Mary Vaccaridis Cornelia Diethelm. Die Zürcherin ist auf die digitale Transformation von Unternehmen spezialisiert. Sie hat die Denkfabrik Shifting Society gegründet. Sie beginnt mit einem Aspekt der digitalen Verantwortung, der oft ein wenig unter dem Radar fliegt: die digitale Überwachung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb eines Unternehmens.
Wir nutzen natürlich am Arbeitsplatz sehr viele Geräte, auch Computer, und die erheben ja permanent eigentlich Daten. Also zum Beispiel, wenn ich mit Microsoft Teams arbeite, dann im Hintergrund wird eigentlich alles erfasst. Und diese Information könnte man natürlich auswerten, um genau zu wissen, zu welcher Zeit arbeite ich jetzt an meinem Arbeitsplatz, wie viele Dokumente habe ich geteilt, an wie vielen Team-Meetings habe ich teilgenommen. Und das ist natürlich ein genereller Trend, dass eben sehr vieles messbar wird, einfach weil wir halt digital arbeiten. Das muss aber nicht nur der PC sein, das können zum Beispiel auch Sensoren sein am Arbeitsplatz, um zu schauen, wie viele Personen sind im Büro. Das kann auch ein Geschäftsauto sein, das ein GPS eingebaut hat, also auch so weiß man, wann macht jemand Pause. Oder das können zum Beispiel auch Kameras sein bei Baustellen, bei denen man dann vielleicht der Bevölkerung zeigen will, was gerade passiert. Aber die Mitarbeitenden sind natürlich dann unter ständiger Beobachtung. Und diese Datafizierung am Arbeitsplatz ist dann ein Problem, wenn diese Informationen genutzt werden, um quasi die Menschen zu kontrollieren, um Einblick zu haben in die Arbeitsweise, ohne dass die betroffenen Personen das wissen. Weil das ist eigentlich eine Überwachung, eine Kontrolle. Und das ist natürlich zum Teil vom Gesetz her ein Problem, aber es ist natürlich auch ethisch ein Problem, weil wir gehen ja von mündigen Mitarbeitenden aus und das zerstört wahnsinnig viel Vertrauen, wenn man da merkt, dass die Vorgesetzten sich quasi durch die Hintertüre einschleichen und einem ja bei der Arbeit zuschauen. Wenn man in einer starken Position ist, kann man als Mitarbeiter natürlich entscheiden, wo arbeite ich und wo arbeite ich nicht. Weil wenn das eine Organisation ist mit sehr viel Kontrolle, ist das vielleicht ein Umfeld, das ich nicht will. Wenn ich eher jemand bin, der auf Vertrauensbasis arbeitet. Nicht alle Personen sind vielleicht in dieser privilegierten Situation. Und deshalb denke ich mir auch, dass es wie ein gutes Unternehmen ausmacht, dass sie eben nicht in diese Überwachung investieren, sondern dass sie davon absehen. Viele Mitarbeiter wissen nicht, was möglich ist, und viele Mitarbeitende wissen auch nicht, was konkret passiert. Es ist wirklich etwas im Dunkeln und das ist sicher auch unbefriedigend und wahrscheinlich auch kein Zufall, weil viele möchten natürlich auch nicht, dass man weiß, dass sie da quasi spionieren, oder? Das ist natürlich per se nichts Positives. Die Mitarbeitenden könnten zum Beispiel ihr Vorgesetzten fragen, ja, werde ich da irgendwie kontrolliert in meiner Arbeit? Wertest du das aus? Weil vielleicht ist es schwierig, jemanden anzulügen. Also ich denke, wenn man fragt, dann erhält man wahrscheinlich schon eine korrekte Antwort. Man könnte sich auch im Internet schlau machen, was ist heute möglich, um vielleicht sensibilisierter zu sein, ob das der Arbeitgeber am Arbeitsplatz auch macht. Man könnte sicher auch schauen, gibt es interne Guidelines? Also ja, gibt es vielleicht eine Ethikrichtlinie, bei der klar ist, dass das nicht stattfindet.
Tendenz der digitalen Überwachung wurde durch Covid angekurbelt. Viele Arbeitgeber waren durch die Arbeit im Homeoffice verunsichert. Sie wollten ihre Teams auch aus der Ferne im Auge behalten. Und die Technologie war reif dafür. Diese Überwachung befindet sich heute in einer Art Grauzone. Es gibt keine ethischen Kodex für diesen Bereich und die Grenzen des gesetzlichen Rahmens sind noch nicht wirklich getestet worden. Das gilt auch für die Nutzung digitaler Daten oder für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. In der gegenwärtigen Situation müssen wir uns also auf den guten Willen der Unternehmen verlassen und wir können nur hoffen, dass sie unsere digitalen Daten und deren Schutz sorgfältig behandeln. Ein Unternehmen, das um seinen Ruf besorgt ist, wird einen Verhaltenskodex einführen. Aber sind die Unternehmen wirklich für diese Fragen sensibilisiert?
Also gute Unternehmen, die sich wirklich um die ethischen Aspekte von Daten und dem Umgang mit neuen Technologien kümmern, die haben sicher eine Guideline, also indem sie festlegen, diese Werte sind uns wichtig, zum Beispiel Privatsphäre, Autonomie, Inklusion oder auch Transparenz. Also wenn man sich solche Werte vornimmt und auch weiß, wie man die umsetzt, das ist ein extrem wichtiges Dokument. Sehr häufig hat man dann natürlich auch Schulungen, man hat vielleicht auch Personen, die in die Weiterbildung investieren, um eben dieses Fachwissen intern zu haben, um eben zum Beispiel zu schauen, dass diese Systeme nicht diskriminieren. Und zuletzt kann man vielleicht auch sagen, es kommt auch immer mehr, dass man vielleicht sogar einen Reflexionsraum hat, ein Gremium, das wirklich gewisse neue Fälle beurteilen kann. Entspricht es unseren Werten? Können wir etwas noch besser machen? Es ist noch schwierig zu sagen, ob wir genügend Sensibilität dafür haben. Tendenziell würde ich sagen, nein. Wir lesen viel davon. Aber die Frage ist ja, machen wir auch etwas damit? Und da denke ich mir schon, dass wir da an der Oberfläche kratzen. Viele Unternehmen haben das Gefühl, ja, wir machen ja noch zu wenig, zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz und brauchen das noch nicht, schiebt das etwas vor sich hin. Also viele sind auch von den Möglichkeiten, die sich bieten, fasziniert und haben das Gefühl, diese Vorgaben schränken sie ein. Und ich bin überzeugt, es ist nicht einschränkend. Es hilft, Reputationsrisiken zu verhindern. Es hilft, betriebliche Fehler nicht zu machen. Und in diesem Sinne hilft es auch, die besten Leute zu erreichen, die besten Leute anstellen zu können, weil die wollen einen sinnvollen Job machen. Also ich glaube wirklich, solche Guidelines, wenn man sich um digitale Ethik kümmert, kann man Innovation und gute Produkte miteinander verbinden, die eben unseren Wertvorstellungen entsprechen.
So viel zur digitalen Ethik von Unternehmen. Wie so oft, die Technologie ist uns einen Schritt voraus. Verhaltenskodex, rechtliche Rahmenbedingungen, Richtlinien, sie hinken der Realität hinterher. Man mag sich fragen, welche Rolle Aktionärinnen und Aktionäre bei der digitalen Revolution spielen. Welche Macht haben sie, um die Firmen dazu zu bringen, verantwortungsvoll zu handeln? Also die privaten Daten zu schützen oder die leistungsstarken Rechenzentren im Auge zu behalten mit ihren großen ökologischen Fußabdrucken. Die Stiftung Ethos veröffentlicht seit 2021 eine jährliche Studie genau zu diesen Themen. Und die Zahlen der Studie zeigen, Schweizer Firmen sind echte Versager in dieser Frage. Expertin Cornelia Diethelm sagt, die Aktionäre haben die Macht, hier die Dinge voranzutreiben.
Aktionäre haben aus meiner Sicht eine sehr wichtige Funktion, weil sie adressieren ja auch große Unternehmen und die haben die Ressourcen, um in dieses Thema zu investieren, sind wichtige Vorbilder auch. Von dem her begrüße ich das sehr, was Ethos gemacht hat. Also, dass man wirklich ein Papier hat, das kann man ja dann auch transparent machen, was sind unsere Anforderungen und dass man das natürlich, wenn immer möglich, im direkten Dialog mit der Geschäftsleitung, mit den CEOs besprechen kann. Man kann natürlich auch als Aktionäre sich selber, eben wie Ethos auch, Vorgaben geben, dass man sagt, wir wollen nur in Unternehmen investieren, die eben dieses Thema ernst nehmen und in die anderen investieren wir nicht. Damit belohnt man eben wirklich die Guten und nicht die Problematischen. Und zuletzt könnte man natürlich auch medial häufiger darüber reden, was man nicht möchte und wo man es sehr begrüßt, wenn man etwas tut. Denn die Medien sind auch nicht zu unterschätzen. Also Entscheidungsträgerinnen, CEOs lesen Medien und das kann auch dazu führen, dass man natürlich dann sensibilisiert wird und das anpackt. Ich glaube auch, dass die öffentliche Meinung sehr wichtig ist. Zum einen ist es so, dass natürlich Unternehmen eine gute Reputation haben möchten. Sie möchten auch besser, sympathischer dastehen als die Konkurrenz. Deshalb ist das ein wichtiger Punkt, was die Öffentlichkeit, was die Stakeholder sagen. Das ist ein Anreiz, auch ein Wettbewerbsvorteil. Und das Zweite ist natürlich, dass die Öffentlichkeit auch entscheidet, brauchen wir Regulatorien. Das heißt, wenn die Öffentlichkeit unzufrieden ist, dann steigt der Druck, dass die Politik reagieren muss. Und gerade in der Schweiz möchten wir ja eigentlich wenig Regulierung. Also von dem her ist auch die Zufriedenheit der Gesellschaft ein guter Indikator, dass man nicht regulieren muss. Also das ist eigentlich dieses Ethics-Washing, wenn man etwas vorgibt, was man faktisch nicht einhält. Was man dagegen tun kann, sind zum Beispiel Ratings, also dass NGOs vermehrt oder auch Medienschaffende wirklich Ratings machen, dass sie dem nachgehen, schauen, was ist wirklich die Substanz. Und ich denke, auch das kann dann natürlich einen motivieren, da besser zu werden. Auch Investoren können das natürlich auch nutzen, solche Vergleiche. Auch Investoren können natürlich Fragen stellen. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn eben so ein Ethics-Washing vorhanden ist, dann wird das früher oder später publik. Und das möchte ein Unternehmen ja vermeiden. Ich glaube nicht, dass wir in der Schweiz einen stärkeren Rechtsrahmen brauchen, aber ich glaube, wir haben Lücken, weil wir früher mit künstlicher Intelligenz noch nichts zu tun hatten. Das heißt, wir müssen bei bestehenden Gesetzen schauen, was müssen wir ergänzen, was es früher nicht gab. Also zum Beispiel beim Datenschutzgesetz, das haben wir kürzlich ja revidiert, das ist seit letztem Herbst, ist das jetzt überarbeitet und da gibt es jetzt neue biometrische Daten. Das gab es früher vor 20 Jahren nicht. Und genau gleich ist es jetzt zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Also, dass wir auch da bei bestehenden Gesetzen schauen, was wäre mit künstlicher Intelligenz neu möglich oder mit anderen Technologien, was sind dann eben Auswirkungen, die unerwünscht sind, dass Menschen zu Schaden kommen und dass man dann das in diesen Gesetzen ja, verankert. Also von dem her denke ich mir, das ist ganz gezielt ein Schließen von Lücken, ist kein eigenes Gesetz, das sich mit deiner Technologie befassen muss.
Kein neues Gesetz, sondern die Anpassung der bestehenden Regeln. Diese Haltung wird von vielen Fachleuten geteilt. Cornelia Diethelm sagt auch, dass es sehr wichtig sei, dass der Mensch in einem Unternehmen eine zentrale Rolle spielt, dass der Kunde mit einer echten Person sprechen kann, wenn er eine Firma anruft zum Beispiel, nicht mit einem Computer. Klingt wie Science Fiction, finden Sie? Ist heute aber Realität.
Eine große Herausforderung ist auf jeden Fall, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, sie zu befähigen, damit man mit diesen neuen Möglichkeiten auch arbeiten kann, dass auch eine Bereitschaft da ist, überhaupt die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Und ich glaube, ganz große Themen sind wirklich die Gestaltung dieser Mensch-Maschine-Interaktion. Also wie menschlich soll diese Maschine sein oder eben nicht sein? Wann brauchen wir digitale Tools? Wann wollen wir mit Menschen arbeiten? Also dass wir da auch nicht einfach alles nur noch digital machen, sondern nach wie vor zum Beispiel einen Kundenservice, der eben menschliche Intelligenz beinhaltet. Dann natürlich eben auch Unternehmen, die vorausschauen, also wie verändern sich die Jobprofile, weil wahrscheinlich muss man da frühzeitig in gewissen Bereichen, die viel Fleißarbeit beinhalten, braucht man vielleicht etwas weniger Ressourcen, kann man frühzeitig reduzieren, aber dafür frühzeitig auch in neue Jobprofile investieren. Das ist ein Wissen, das Unternehmen haben sollten, aber da nehme ich leider noch nicht viel Engagement wahr. Und der dritte Punkt, ganz wichtig, digital ist nicht einfach sauber. Wir haben auch da einen großen Fußabdruck. Also die ökologische Bilanz ist nicht so toll, wie wir denken. Es braucht viel Strom. Wir brauchen viele Rechenleistung. Das muss gekühlt werden mit Wasser. Und auch im sozialen Bereich haben wir schlechte Arbeitsbedingungen, zum Beispiel von Clickworkers. Denn diese KI-Systeme funktionieren nicht selber. Es braucht Menschen, die diese Daten labeln. Es braucht Content-Moderatoren bei Social Media. Es braucht auch solche, die dann bei ChatGPT die Antworten anschauen. Sind die gut oder müssten sie besser sein? Also hinter all diesen Technologien steckt sehr, sehr viel Handarbeit. Und die werden auch wieder in schlecht bezahlte Orte, die keine großen rechtlichen Grundlagen haben, werden die outgesourced und schlecht entlöhnt und die Mitarbeitenden sind sehr häufig auch, ja, bekommen keine richtige Unterstützung, zum Beispiel wenn sie auch schwierige Themen bearbeiten müssen.
Zusammenfassend kann man sagen, die Anpassung der Unternehmenswelt an die neuen digitalen Technologien ist eine große Herausforderung. Die gute Nachricht ist, dass der jüngste Bericht von Ethos signifikante Fortschritte in diesem Bereich aufzeigt. Die digitale Sicherheit wird nun ernster genommen. Laut der Stichprobe des Berichts haben 4 von 5 Unternehmen eine Strategie entwickelt. Ebenso viele Unternehmen wollen die ökologischen Auswirkungen der Digitalisierung reduzieren. Das sind 4-mal so viele als noch vor 3 Jahren. Der Boom der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz ist die neue industrielle Revolution. Und man kann sagen, sie vollzieht sich mit phänomenaler Geschwindigkeit. Angesichts dieser rasanten Veränderungen richtet Cornelia Diethelm einen klaren Appell an uns. Damit die Vorteile die Nachteile überwiegen, müssen wir wachsam bleiben und wissen, was passiert. Wir müssen unsere Arbeitgeber befragen, die Bilanzen der Unternehmen prüfen und jede neue Errungenschaft der Technologie analysieren. Weil die digitale Verantwortung von Unternehmen auch uns alle angeht. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie die Credit Suisse vor ihrem Untergang massiv in fossile Energien investiert hat. Und in der nächsten Folge werden wir den Schlusspunkt setzen in unserer Reise durch die Chancen und Herausforderungen nachhaltiger Finanzwirtschaft. Wir hören uns.